ist ein Podcast, der zeigt, dass unser Leben nicht immer geradlinig verläuft und wir genau deswegen unsere individuelle Geschichte leben können. In diesem Podcast begrüße ich Miriam Resch, TeilnehmerInnen des Lehrgangs für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Mit ihnen spreche ich über Kultur, Aus- und Weiterbildung und ihre beruflichen Abbiegemomente. Ich bin Miriam Resch und heute zu Gast ist eine Abbiegerin, die Choreografien gegen Tastaturen und Bildschirm getauscht hat. Heute zeigt sie ihren Ausdruck auf der digitalen Bühne. Willkommen.
Hallo.
Hallo Miriam.
Dein Name?
Helena Díaz Palacios.
Dein Alter zu Beginn des Lehrgangs?
28.
Dein jetziger Beruf?
IT Advisory oder IT Strategist, ja.
Und dein ehemaliges Lieblingsstudienfach?
Ich hatte mehrere so Kulturbetriebe, Kultursoziologie, Philosophie, also Ästhetik.
Wenn wir jetzt in die Folge starten, wie schaut dein Arbeitsplatz aus, dein jetziger?
Mein Arbeitstag?
Ja, genau.
Es ist stark vom Projekt abhängig. Es kann sein, also wenn in einem Projekt agil arbeiten oder hybrid oder es kann auch wirklich anderes schauen, aber ich würde sagen, man hat halt Meetings, die sich wiederholen, Weeklies, Dailies, was auch immer, wo intern gesprochen wird, kommende Schritte, Challenges, Kundeninput etc. Und du arbeitest dann für deine Ziele, die ja schon vorgegeben sind. Und ja, das ist sehr grob gesagt. Natürlich hat man dann auch Kundenmeetings, wo man mehr Input oder kann man auch Workshops führen mit den Kunden. Ja.
Genau. Und wie schaut dein Arbeitsplatz aus? Also bist du im Homeoffice, bist du im Büro?
Also am Anfang war ich öfter im Büro, muss ich sagen. In der letzten Zeit bin ich mich ein bisschen mit Homeoffice mehr befreundet. Aber ich würde sagen, also ideal wäre für mich, weiß nicht, 60% Homeoffice und 40% Büro.
Okay. Ja. Bevor wir uns jetzt gemeinsam durch die neue Folge klicken, nimm unsere Zuhörerinnen gerne mit auf eine kurze Reise in deine berufliche Vergangenheit. Wo hast du angefangen?
Ich glaube, das ist eine schwere Frage für eine Person wie ich, die so in viele Felder gearbeitet hat. Ich würde sagen, also erster seriösere Job, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, war kurz bevor ich das Master angefangen habe. Ich würde das teilen, okay, erster seriöser Job in Kultur, erster seriöser Job im Office oder so Business-Bereich. Das hat ungefähr zu gleichem Zeitpunkt endlich angefangen und ja, in Kultur war, ich würde sagen, eine kurze Kollaboration oder kurzer Job im Sommer, die ich für Simon Mayer gemacht habe in einer Tanzresidenz. Das war, ja, das war das erste quasi, oder Erfahrung halt mit nicht volontieren, nicht ein Training oder so, sondern ein echter Job. Und dann parallel auch im Business-Bereich. Ich war in einer E-Commerce tätig, 4 Jahre, während ich den Studium gemacht habe, einfach to pay the bills. Ja. Und da, obwohl für mich immer ein Nebenjob war, aber war schon vielleicht das erste Mal, dass ich in Kontakt trat mit so Digitaltechnologien, so eine E-Commerce, was ist dahinter, so Produkt, digitale Produkte, Produktonboarding etc. Ich war ja in Digital Marketing, SEO tätig. Ja, allerdings, das war vielleicht quasi, mein Herz war nicht dort eingesteckt sozusagen. Es war eher später, als ich dann in meinen jetzigen Job angefangen habe, ja.
Okay. Und was waren die unseriösen Jobs, die du davor gehabt hast?
Ich habe viele, weil in der Zeit, wo ich in Österreich gelebt habe, ich konnte aber noch kein Deutsch sprechen oder ich war am Lernen. Da habe ich wirklich alles gemacht, von Kellner bis, also Au-pair am Anfang, Kellner. Ich habe sogar in einem Supermarkt gearbeitet, alles Mögliche. Und dann auch natürlich so Praktika, ne, in Kulturinstitutionen.
Wo zum Beispiel?
Cervantes, das Spanische Kulturinstitut.
Ah, spannend.
Ja. Und mehr Praktika, die ich ehrlich gesagt vergessen habe, die ich nicht mehr in meinen Lebenslauf schreibe, aber auch für die Berlinale auch, weil ich, ja.
Das ist ja nicht so unseriös.
Ja, für mich, also jetzt, wenn ich zurückblicke, schon, aber es war natürlich voll spannend, ne? Ein Einblick in diese große Festival, so wie eine Berlinale. Das war wirklich tolle Praktikum, ja.
Ja. Klingt wirklich interessant. Wo hast du getanzt oder wie bist du zum Tanz gekommen?
Ich war 8 Jahre alt, als meine Eltern mich in dem Tanzkonservatorium angemeldet haben, weil ich sozusagen eine gewisse Begabung gezeigt habe für Bewegung und Elastizität, Flexibilität, ja. So, die haben mich angemeldet und da hat alles angefangen. Ich war 4 Jahre von den Elemental Degree, I don't know how they call it, auf Deutsch, und dann 2 von der Mitte.
Mittelschule.
Mittel, so. Ja. Oder so insgesamt, ja, 6 Jahre. War toll. Mhm. ja, danach habe ich aufgehört, weil ich eine Verletzung hatte. Also es war nichts traumatisch, es war keine Fall-in oder so, sondern, also es war kein Accident, sondern es war einfach ein anatomisches Ding, das ich hatte im Fuß. Dann habe ich quasi mich ein bisschen, ja, es war viel going on damals und dann habe ich gesagt, okay, dann Konservatorium doch zu viel, dann habe ich abgebrochen. Für viele Jahre und dann habe ich mein Studium angefangen in Madrid, aber es war immer diese Liebe zum Tanz da, weil dadurch, dass ich ein bisschen abgebrochen habe, ich hatte das Gefühl, ich hatte diese Beziehung mit Tanz noch nicht geheilt und deswegen hatte ich dann mit 22 Jahre alt mich entschieden, noch, also zurück zum Tanz. Aber statt klassisch, also Ballett, dann habe ich mich für zeitgenössische Tanz entschieden. Und dann habe ich diese Zeit in Madrid nach meinem Abschluss, habe ich nur getanzt und dann daneben einen Job gehabt. Und ja, das war auch ganz spannend, mich in der zeitgenössischen Tanzwelt so aufzutauchen, weil wenn man aus klassische Ballett mit einer starken Basis hat, dann ist es wirklich, du musst den ganze Energie in deinem Körper ändern, weil in zeitgenössischer Tanz ist das Gegenteil von Ballett, weil es ist alles okay nach oben sozusagen und zeitgenössischer Tanz ist okay, das Boden ist da your friend, your Energie ist einfach ganz anderes. Und ja, und ich hatte auch ersten Kontakt mit Performance, ne? Mit was ist Performance überhaupt? Ja, mit wirklich tolle Trainers damals in dieser Akademie in Madrid. Ja, da hatte ich wirklich erstmal Kontakt, ein bisschen auf der Theorie-Ebene und praktisch mit dieser Art von Kunst, ne? Performance. Ja, ja, dann habe ich mich damals für die Audition, ja, genau. So, ich hatte das Ziel damals, okay, ich vorbereite mich für die Aufnahme, für die Audition, für die zeitgenössische Tanzkonservatorium in Madrid.
Okay.
So, es war ein Jahr, wo ich mich wirklich stark vorbereitet habe. Spoiler Alert, ich habe es nicht geschafft. Aber ist okay, also ich muss sagen, ich war ein bisschen an die Grenze von Alter. Für den Kurs, wo ich mich beworben hätte, war ich in der Limit von Alter, ungefähr.
Okay.
Ja, warum auch immer habe ich das nicht geschafft und war damals deswegen dann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, dann es wird doch nichts professionell, ich kann damit leben, ich habe es versucht, ich habe meine Beziehung mit Tanz geheilt und dann Plan B, ich fahre wieder in Ausland und ja, ich versuche dann, doch eine neue Sprache zu lernen, weil ich auch das Liebe für Sprachen hatte und ja, das war. ich konnte meine Beziehung mit Tanz heilen und dann habe ich mich entschieden damals, okay, dann Tanz wird in meinem größten Teil für mein Leben bleiben, aber eher als Hobby Und dann kann ich mich in andere Tanzarten auch ausprobieren, so Flamenco, Tango, ich weiß nicht, weil das, was ich in diesen Jahren probiert habe. Und das war okay für mich.
Wow, das klingt echt wahnsinnig spannend. War sicher auch eine harte Zeit, oder? Wenn man immer so viel trainiert.
Ja.
Aber sicher auch spannende Leute kennengelernt.
Ja, total.
Und ich finde es schön, dass du sagst, du hast wirklich gesagt, du hast eine Pause gebraucht und hast dann aber für dich das geheilt und abgeschlossen irgendwie auch und dadurch die Möglichkeit bekommen, andere Richtungen auszuprobieren.
Ja. Ja, es war notwendig. Ich glaube, sonst hätte ich immer die Frage gehabt, was wäre, wenn ich weiter getanzt hätte. Und diese Frage habe ich nicht mehr. Ich kann sehr gut mit meinem Leben, ich bin sehr zufrieden.
Das freut mich. Du hast schon gesagt, als Kind wurdest du in der Tanzschule oder in der Akademie angemeldet von deinen Eltern. Hat sonst Kultur eine Rolle gespielt in deiner Kindheit?
Ja. Also ich komme aus einer Middle-Class-Family und ich hatte aber das Glück, dass für uns war immer, also meine Geschwister und für mich, diese Kulturinhalt, Kulturinteresse immer für uns vorgegeben von meinen Eltern. Meine Eltern waren die erste von ihrer Generation, die es geschafft haben, in die Universität zu gehen. Aber ja, die haben beide also Architektur studiert. Ich glaube, da kommt ein bisschen diese Liebe für Ästhetik, Kunst, weiß nicht. Und lustigerweise, mein Bruder hat danach Musik studiert und mein anderer Bruder hatte Fine Arts gemacht. So, es war, mein Vater hat immer Witze gemacht, so, was habe ich falsch getan? Warum kann ich kein Kind haben mit einem normalen Beruf? Damals natürlich war ein bisschen ein Spaß. Aber ja, so, ich hatte zu Hause immer viel künstlerischer Input. Ich meine, als Kind ist man ein Schwamm und man bekommt viele Informationen unbewusst. Und ich glaube, für mich war immer diese bildende Kunst, Architektur, so, es war immer da. Also ich war schon eine Art von Privileg. Und die Tanz war eher, meine Eltern haben keinen Bezug mit Tanz. Ich habe mich ja nur einfach angemeldet, weil ich körperlich so eine Art von Begabung zeigte und das war's, ja.
Okay. Hat sich dein Verständnis von Kultur oder das, was du jetzt so anschaust oder besuchst, hat sich das verändert seitdem? Also seit deinem Kindesalter quasi?
Ja, wahrscheinlich, indem ich durch den Kulturmanagement Master und einfach durch das Leben, Erfahrung vielleicht, dass dieser Kulturbegriff für mich jetzt ist viel weiter geworden. Ja, also ja, doch, hat sich bestimmt geändert. Und nicht nur diese klassische Künste als Kunst zu verstehen, sondern auch andere Formen. Also jetzt ist, ich verstehe, für mich ist Kultur jetzt wirklich ein sehr weiter Begriff. Ich glaube nicht auch an diesen Unterschied von hoher Kultur und High Culture, Low Culture, das sagt mir nichts. Ja.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob der Begriff Hochkultur überhaupt noch so State of the Art ist oder ob das eigentlich sich schon so ein bisschen vervielfältigt hat, auch über die letzten Jahre.
Ja, also deswegen, wenn ich gesagt habe, so Kultursoziologie als Fach habe ich sehr genossen und Ästhetik, weil du kannst da verstehen, woher die Entwicklungen kommen und ja.
Also wir waren jetzt beim Tanz, dann waren wir beim breiten Kulturbegriff und dann bist du abgebogen. Du hast schon ein bisschen gesagt, du hast einfach viele Interessen gehabt und hast auch DRT und den digitalen Raum quasi früh kennengelernt. Gab es einen bestimmten Punkt, wieso du dann gesagt hast, okay, jetzt IT-Unternehmen?
Ich glaube, es hat sich progressiv entwickelt. Ich meine, wie jede Änderung oder Wendepunkt, das passiert nicht nur von einem Tag, oder doch, kann auch passieren, aber in meinem Fall war es so eine, so wie a soup that was cooking slowly for years. Und ich hatte immer, also die Interesse für digitalen Technologien war immer da, mehr oder weniger, oder Interesse für Innovation. Ich weiß nicht, es war immer da. Ich kann es nicht sagen, woher. Aber zum Beispiel, ich habe auch Podcast manchmal gehört, IT-Podcast, IT-Projektmanagement, so, weil ich wollte wissen, was tun sie da dann? Damals, wenn ich keine Ahnung hatte von einer IT-Firma, was sie da machen. Und diese Glaube, dass man, ich glaube heutzutage viele Leute das immer noch haben, dass in einer IT-Company nur Leute mit technischem Background arbeiten können. Das ist, was man tendiert zu denken, ist aber nicht der Fall. So, ich wollte einfach wissen, okay, was ist das? Was ist eine Softwareentwicklung? Was ist, keine Ahnung. Und ich habe angefangen, so diese Podcasts zu hören, ohne Ziel. Und ich glaube, der Wendepunkt war, dass der Covid kam, mhm, und unser Abschluss war 2020. Genau. Wenn die Pandemie einfach komplett alles zerstört hatte. Mhm. Und für mich war da, ich wollte nicht mehr in meinem Nebenjob in dieser E-Commerce sein. Ich wollte nicht warten, bis alles besser wird oder so. Ich war so, ich will jetzt wirklich einen Job, wo ich mich einlernen kann, wachsen, etc. Und dann war wirklich dann Covid. Also ich habe gesagt, okay, Kultur ist jetzt nicht möglich. Ja. So, ich habe immer diese... Für mich, ich bin sehr pragmatisch. Ich bin so, okay, jetzt ist nicht möglich, dann was kann ich dann tun? Und dann habe ich tatsächlich in LinkedIn angefangen, Jobs mit digital, also den Keyword digital verwendet, in LinkedIn ganz einfach. Und ich habe dann natürlich ist es schwierig, in den IT-Bereich einzusteigen, ohne Erfahrung. Also, weil... Okay, Erfahrungen in einer E-Commerce zählt teilweise, aber ja nicht so wirklich. So, es ist nicht so einfach, aber ich glaube, damals hatte ich das Glück, dass ich diese Trainee gesehen habe für Frauen, Quereinsteigerinnen. Ah. So, es war für mich wirklich, es war für mich Perfect gemacht. Match. Und solche Chancen passieren nicht so oft, würde ich sagen. Mhm. So, ich habe dann diese Anzeigen hat geleuchtet vor meine Augen. Und ich dachte, okay, das ist die Tür. Ich habe wirklich perfekt gesehen, das ist die Tür, die sich öffnet für mich, für die IT. Und dann habe ich mich beworben und die haben mich genommen und bis heutzutage, 3 Jahre später.
Wow. Das heißt, wir haben vorher schon über Kultursoziologie auch gesprochen und dass eben der Begriff sehr, sehr weit sein kann. Würdest du sagen, dass das, was du jetzt jeden Tag tust, irgendwo auch eine kulturelle Tätigkeit ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht nicht direkt, aber den Impact, das machen kann in einem Unternehmen, wenn man das so sehen möchte, ganz weit, ist eine Art von Kulturveränderung in dem Unternehmen. Wenn man wirklich eine Digitaltransformation vorantreibt, das ist eine Art von Kulturveränderung.
Aber voll, so wie es quasi das menschliche Dasein beeinflusst.
Ja, ist das es schon, ja. Es beeinflusst, wie die Menschen arbeiten, wie arbeiten werden, nach den, was auch immer, was im Projekt gemacht wird. Aber doch hat einen Impact in den Menschen, die dort arbeiten, ja.
Ich habe das persönlich oder auch in Gesprächen immer wieder erlebt, dass wenn man etwas verändert, gibt es irgendwann den Moment, wo man sich so sagt, okay, war das die richtige Entscheidung, wo irgendwie so Zweifel aufkommen oder so? Gab es das bei dir auch oder war
ja,
klar?
Ja, natürlich. Of course, ja. Ja, vor allem am Anfang. Nach dem ersten Jahr hatte ich ein bisschen eine kleine Krise, wo ich dachte, boah, war das die richtige Entscheidung? Und ich glaube, jeder Quereinsteiger kann sich identifizieren, du bist in einem neuen Bereich, denn Kenntnisse, die du davor hattest, ist, ich würde nicht sagen wertlos, aber
anders.
Und du musst dann damit umgehen. Ja, es ist nicht einfach. Man hat auch Zweifel an sich selbst. Impostor-Syndrom, ich weiß nicht, you name it. Ja. Aber bei mir war so, meine Journey war, dass am Anfang nicht genau die richtige Platz in der Firma gefunden hatte. aufgrund, weiß nicht, also interne Gründe in der Firma, gab es keine genug Projekte in dem Bereich, wo ich mich ursprünglich beworben hatte. Dann habe ich dann doch einen anderen Bereich gemacht, so Projektmanagement, was okay ist, wirklich okay ist, aber langfristig war nicht das, warum ich da war. Und ich musste mich ein bisschen dazu wehren, ne? So, hey, hallo, das ist nicht, was ich... Ja, und ich musste halt meine Chefin dann überzeugen, ne? Ich habe viel mehr Skills, die ich jetzt hier nicht anwenden kann. Und also es profitieren sich beides, hätte ich und die Firma, wenn ihr mich in eine andere... Ja, also es war ein bisschen eine Journey, aber jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich nicht mehr... so große Fragen, also im Sinn von langfristig will ich immer noch in der IT sein, das ist immer eine Frage, die natürlich habe ich.
Okay, also es ist nicht mehr ein Daily Doubt quasi.
Nein, es gab eine Zeit, wo ich war so, was habe ich gemacht? Aber ja.
Okay. Wenn du jetzt zurückdenkst, vielleicht auch in deine Tanzzeit, gibt es eine Choreografie, ein Tanzstück oder einen Auftritt vielleicht auch, wo du sagst, dieser Tanz, der beschreibt ganz gut meine persönliche Karriere. Also wo du quasi deine Karriere, deinen Verlauf vielleicht auch von der Karriere im Tanz wiederfindest.
Ja, ist eine kreative Frage. Ja. Ich glaube vielleicht, also... auch eine kreative Antwort könnte sein, so die Art von Companies oder Künstler, die wirklich die sie einfach interdisziplinär arbeiten und mischen Tanz mit Theater und Performance, dann könnte ein bisschen, ja, so mein Werdegang entsprechen, in dem Sinne, dass ich auch immer interdisziplinär unterwegs war. Aber so ein Stück Narrativ, nein.
Okay. Ja, ich glaube, ich wäre genauso wie unsere Hörerinnen sehr gespannt auf so ein interdisziplinäres Stück, wie das dann aussehen könnte. Wenn du an dein Publikum denkst, vielleicht von das Publikum früher im Tanzbereich und jetzt hast du ja ein anderes Publikum, Kundinnen oder Unternehmen vielleicht auch. Gibt es da irgendwas, was das Publikum gemeinsam hat? Also irgendwas, wo du sagst, okay, sowohl das Publikum damals im Aufführungsraum vielleicht, als auch die Kunden jetzt, verbindet die was oder sind die komplett unterschiedlich?
Ich meine, die sind alle Menschen. Aber ja, alle haben Schmerzen, Bedürfnisse, Wünsche. Ja, so wie den Kunden. Aber Erwartungen auch, natürlich, als Publikum hast du Erwartungen, als Kunde auch. Ja, in dem Sinne.
Du hast es vorher schon angesprochen, also ganz kurz war das Wort Privileg schon da. Wenn man so den Job wechselt, oft hat man keine andere Möglichkeit, manchmal ist es wirklich so ein Wunsch. Siehst du einen Jobwechsel als Privileg oder als Herausforderung?
Kann beides sein, I guess. Mit diesem Wechsel von Kultur zu IT sei ich kein Privileg. Also wie ich in der IT eingestiegen bin, ich hatte Glück, dass diese Training, die übrigens nicht wieder in meiner Firma wiederholt wurde, also weil es war es hat sehr viel Effort für die Firma genommen, Quereinsteigerinnen zu eine Formation anzubieten für 3 Monate, also es war wirklich viel Ressourcen. Vielleicht wiederholen das wieder bald, aber in dem Format, die machen immer noch wieder Akademies für Trainings, aber in dem Format hat sich nicht wieder ergeben. Also es war wirklich eine einmalige Chance. Aber ich sah das mehr als Glück, weil jeder konnte sich bewerben. Ich kannte niemanden in der Firma, also es war keine Privileg. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht vergesse ich was, aber Herausforderung auf jeden Fall. Von einem Bereich zu einander komplett different Bereiche umsteigen, das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, aber Privileg. Ich meine, ja, okay, du musst in einer Stadt leben, wo es solche Firmen gibt's, wo es, ja, du musst eine gewisse Setting haben, damit dass du das überhaupt machen kannst, aber ja.
Per se nicht. Gerade der finanzielle Aufwand ist bei der Ausbildung am Institut für Kulturmanagement oft ja auch herausfordernd. Für junge Leute, aber auch je nachdem, aus welchem Bereich der Kultur man kommt. Hast du während dem Master gearbeitet oder wie konntest du dir den Lehrgang finanzieren?
Ja, ich habe immer gearbeitet. seit Jahren arbeite ich immer. Und die Jahrlehrgang konnte dank einer WAF-Förderung finanzieren, für Frauen auch wieder.
Ah.
Also vielen Dank für alle Fraueninitiativen, die es gibt. Das Programm heißt FRECH und ich glaube, es ist immer noch auch aktiv. Und dank dieses Programm, man hat sich beworben und man hat eine, ich weiß nicht, wie viel Prozent habe ich von Master bekommen, 50% würde ich sagen, 40%, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber es war viel auf jeden Fall. Und das plus Savings habe ich dann das geschafft.
Wahnsinn, ja. Das ist aber auch ein guter Tipp für alle Zukünftigen. Vielleicht hört ihr wer zu.
Ja.
Und,
ja. Ich hoffe, es ist noch aktiv. Ich glaube schon, ja. Aber ja.
Jetzt kommen wir zum abgebogenen Fragebogen. Das sind jetzt 6 Fragen, wo du einfach kurz antworten kannst. Die größte Veränderung in deinem beruflichen Alltag ist?
Flexibilität.
Was vermisst du an der Zeit im Kulturbereich?
Mich wie Fisch im Wasser zu fühlen. Ja, die Umgang mit Künstlerinnen, das Inhalt.
Mhm. Ja. Deine schönste Erinnerung an die Lehrgangszeit am Institut für Kulturmanagement ist?
Generell die Treffen mit den Freundinnen, mit den Kolleginnen, Brunch, die wir organisiert haben bei jemand zu Hause. Ja.
Was hast du nach dem Lehrgang nie wieder gebraucht?
Ja, Recht, weil ich da nicht im Kulturbereich tätig war. Recht, ja.
Okay. Und welchen Inhalt vom Studium nutzt du jeden Tag?
Kommunikation.
Und mit wem aus dem Lehrgang bist du immer noch in Kontakt?
Mit Laura Eichenser, Christine Sepplating, Erka Schalari und Isabella Andrik. Aber ja, die tolle Frauen und ich bin sehr froh, dass das eine Freundschaft entstanden ist.
Wenn du ans IKM zurückdenkst, kommt dir irgendwas sofort in den Kopf?
Ja, für mich war okay, Elena, du bist in Wien angekommen. Also es war für mich eine Art von, mit Leuten in Kontakt zu treten, die gemeinsame Interesse haben wie ich. Und die Menschen hat viel, viel Bedeutung für mich, abgesehen von das, was ich gelernt habe. Ja. Aber ja.
Ja, aber das ist eh schön, wenn man so sagt, okay, man hat eine Gruppe gefunden und wirklich Freundinnen auch gefunden.
Ja.
Du hast ja vor Covid studiert, also hast ja beendet quasi mit Covid. Gab es irgendeine Exkursion, wo du dich noch erinnern kannst, die irgendwie spannend war oder lustig?
Ja, wir waren in Krakau, in Polen und war sehr schön. Wir hatten auch ein hervorragendes Wetter. Ja, war toll.
Wenn du jetzt an deine Karriere denkst und vielleicht auch an die Zeit vom IKM, welche 3 Tipps würdest du Studierenden oder zukünftigen Studierenden oder auch einfach Zuhörerinnen mitgeben auf ihren Weg?
Offen sein, offen bleiben für alle Chancen. Man weiß es nie, was man lernen kann, die man danach anwenden kann. Und ja, aus der Prisma von der Technologie und vielleicht sich mit wirklich Zeit investieren in die neue Technologien zu verstehen, so AI, weil das will wirklich, das ist schon da, das wird nicht gehen. Und die Entwicklungen sind extrem schnell und abzuschalten und sagen, das betrifft mich nicht oder ich habe kein Interesse, das bringt auch keine Vorteile, weil je mehr du über die Technologie weißt, kannst du dich desto mehr schützen, den anderen schützen. Und Menschen werden sowieso Technologien, so wie ChatGPT oder so, verwenden, auch in eine Arbeitsumgebung. Und was ist dann besser, dass du die Mitarbeiter einschulst, informierst und denen also eine gewisse Principles gibst, wie können sie dann sicher sein mit der Anwendung von dem Tool Oder dass du einfach die Augen zumachst, nicht magst, und die werden das trotzdem verwenden. Und die Daten, ja, können auch Daten Leakage geben und so. Also es ist wirklich, je mehr man versteht, desto weniger Angst hat man auch und kann man auch bewusste Entscheidungen treffen. Ist das für mich, ist das nicht für mich, aber einfach bewusst informierte Entscheidungen treffen.
Ja.
Und ja, so neue Arbeitsformen, die durch die Digitaltechnologien sich ergeben, wie man remote arbeiten kann und die Teams trotzdem motiviert und Team Spirit zu schaffen in der Remote.
Abgebogen ist ein Podcast von und mit mir, Miriam Resch. Um keine Folge zu verpassen, folge Abgebogen am besten gleich auf Instagram und beim Streamingdienst deines Vertrauens. Außerdem hörst du die Podcast-Folgen auch auf der Homepage des Instituts für Kulturmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.